Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Folge 42. Wir wollen sprechen über die Achtelfinale. Natürlich. Achtelfinale-Spiele sind es erstmal. Viertelfinale kommt dann später. Wir wollen über die Achtelfinale Partien sprechen bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe wieder einen Gast dabei, Till Oppermann. Grüß dich, Till.
Hi Sascha, schön da zu sein.
Ja, wo erreiche ich dich gerade, ne?
Ja, mich? Wo,
ja, wo erreiche ich dich gerade? Hoffentlich in der kleinsten Kemenate, ne? So.
Also, verstehst du.
Ja. Und du jetzt aber auch so, ne? Hier mein neuestes Buch, die vierte Gewalt, ne? Und so weiter.
Ja, genau. Sieht's aus.
Sehr gut, dann lass gleich mal reinstarten, diese Achtelfinalspiele dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Und wir beginnen einfach mal von hinten sozusagen mit dem gestrigen Spiel. Wir nehmen am späten Mittwochabend auf und zwar beginnen wir mit dem Spiel Portugal gegen Schweiz, was ja wieder erwartend so ein richtiges Torfestival wurde. Also 6:1 gibt es ja eigentlich recht selten, außer Deutschland spielt gegen Brasilien in der K.O.-Phase bei einer WM. Und da lass uns gleich mal auf dieses 0:1 aus Schweizer Sicht schauen, was von Gonçalo Ramos, der für viele überraschend so in die Startelf da für Cristiano Ronaldo reinrotiert ist, was finde ich ein sehr sehenswertes Tor war. Also bekommt den Ball halb links im Strafraum, ist dann so in etwa auf der Verlängerung vom Fünfereck und schießt dann mit links aus gut 8-9 Metern den Ball satt ins linke obere Eck. Nun kann man natürlich sagen, Till, ne? Torwart-Eck, ja. Kann Sommer da vielleicht was machen? Hätte den Ball halten können oder sagst du einfach, nee, einfach geiles Tor, da gibt es nichts zu beanstanden?
Also ich würde sagen, einfach geiles Tor, aber ich bin auch Feldspieler, deswegen freue ich mich da für den Stürmer, dass er da so ein Ding rausgepfeffert hat. Also da wird er sich noch lange dran erinnern, glaube ich, der Herr Ramos. Und ja, na klar kann man über das Torwart-Eck sprechen, aber der platziert ihn sehr gut, der kommt sehr wuchtig. Das Einzige, wo man Sommer vielleicht einen kleinen Vorwurf machen kann, ist, dass, wenn man sich den Schuss von Ramos aus Ramos Rücken anguckt, ist, dass der Verteidiger der Schweizer quasi in der Schussbahn steht, sodass Ramos nur noch auf die Ecke zielen kann. Und da hätte Sommer vielleicht sich noch früher noch ein bisschen dafür mehr entscheiden können, diese Ecke zuzumachen. Aber der war so wuchtig, dass ich ihm eigentlich keinen großen Vorwurf machen will. Also das erinnert ja so ein bisschen an den Schuss von Benzema gegen Neuer 2014, wo Neuer so die eine Hand rausgestreckt hat, den gehalten hat. Und das macht dann vielleicht auch einfach den Unterschied aus zwischen Neuer, der damals ja auch bei der WM in absoluter Topform war, man denke nur an das Algerien-Spiel, und Sommer, der jetzt länger gefehlt hat und nicht in seinem Top-Rhythmus ist, von daher würde ich ihm keinen Vorwurf machen.
Genau, das gut, dass du das ansprichst. Also ich kann mir vielleicht mal sagen, ich bin aktuell bei einem Torwart-Trainer-Lehrgang hier beim Sächsischen Fußballverband und da haben wir eben auch heute über diese Szene nochmal gesprochen. Und da ist uns eben auch erstmal unabhängig jetzt von diesem Spiel, von dieser Szene, allen nochmal aufgefallen, dass Sommer ja recht lange einfach nicht gespielt hat, gar nicht im Rhythmus drin war, dass man halt mit Gregor Kobel unter anderem auch vielleicht einen Van Bolmos, der bei Young Boys Bern eine ganz gute Rolle spielt in dieser Saison, einfach zwei Top-Leute in der Hinterhand hätte. Sicherlich, ne? Sommer auch da absoluter Führungsspieler, spielt vermeintlich so seine letzte WM. Ja, aber kommt er trotzdem ohne Rhythmus eigentlich zu diesem Turnier. Und wurde ja schon vielfach besprochen, dass da so dieser Spielrhythmus, ne, diese derzeitige Form, diese Welle, auf der man da schwebt oder surft, dass die enorm wichtig ist bei diesem Turnier mit wenig Vorlaufzeit. Und das könnte, wie du schon sagst, vielleicht so ein Punkt gewesen sein. Auch gut, dass du es ansprichst. Der Schweizer Verteidiger dort stellt eigentlich den Schussweg zur Langecke zu. Trotzdem finde ich, dass Sommer eigentlich eine gute Position hat. Also er muss jetzt weder weiter nach vorne schieben, noch weiter zum Pfosten. Also wenn er jetzt weiter vorne schiebt, hat er natürlich weniger Reaktionszeit da. Vielleicht ist es auch einfach ja, seine Körpergröße, die er dann auch im Endeffekt nicht beeinflussen kann. Du hast Neuer angesprochen, der natürlich viel, viel mehr Reichweite erstmal mitbringt. Und gleichzeitig auch noch, Sommer hat einen extrem tiefen Stand, was auch noch dafür sorgt, dass er dann auch gar nicht mehr da oben reinkommt. Ne?
Ja, also gerade das, also ich weiß nicht, ob der tiefe Stand eine Vorbereitungssache ist, da weißt du wahrscheinlich mehr drüber, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich ihm was vorwerfen will, ich sage ja eigentlich, will ich ihm keinen großen Vorwurf machen bei dem Tor, weil Ramos den auch einfach sehr gut trifft, also wie oft geht ein Ball in dem Tempo, in der Wucht genau dahin, also das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. auch, dass er sich traut, den mit voller Wucht aus kurzer Eck zu ballern und nicht versucht, trotzdem auch irgendwie lang zu schießen. Deswegen hätte ich halt gesagt, wenn ich Neuer irgendwie einen Vorwurf machen will, dann irgendwie seine Positionierung.
Sommer.
Sein Stand irgendwie so, weil der Schweizer Verteidiger, ich glaube, schwer ist es, da halt gut steht, aber ja, wenn dann das. Aber ja, du sagst mit Kobel, da habe ich gerade dran gedacht, weil letztes Mal, als ich hier zu Gast war, oder bei dir zu Gast war, im Keeper-Analyse-Podcast, da haben wir ja viel über Gregor Kobel gegen Eintracht Frankfurt gesprochen, als er ein tolles Spiel gezeigt hat.
Stimmt, ja.
Und da habe ich gestern gar nicht groß drüber nachgedacht bei dem Spiel, als ich Sommer gesehen habe und der 6 Gegentore gekriegt hat, dass man mit Kobel ja eigentlich noch einen besseren oder zumindest dann heute noch besser in Form ist, vielleicht sogar die Saison der Beste in der Bundesliga ist, auf der Bank hat und nicht spielen ist. Interessant.
Genau. Denke ich auch. Also ist natürlich müßig, jetzt drüber zu sprechen, hätte Kobel das Ding gehalten, wie auch immer. Ich bin ja erstmal kein Fan davon, immer zu sagen, sobald ein Ball irgendwie ins kurze Eck geht, das ist sofort ein Torwartfehler. Also wie Ramos den Ball da trifft, hat mich irgendwie so ein bisschen auch an Diego damals bei Bremen erinnert, der ganz, ganz oft einfach die Bälle immer ins kurze Eck hochgeschossen hat, dass Keeper ganz oft einfach gar nicht rankam. Macht Ramos hier, finde ich, auch überragend. Und wie gesagt, ist sicherlich einerseits geschuldet, dass Sommer nicht der allergrößte Keeper ist, mit der größten Reichweite. Und auch, man sieht es dann in dieser Hintertorperspektive ganz, ganz gut, wie er da aus einer recht engen Stellung in einen breiten Stand, der auch logischerweise ein bisschen tiefer dann ist, hineinspringen, dann auch gar keine Möglichkeit hat mehr irgendwie hochzuspringen oder so und verliert dann auch nur allein in diesem Stand halt vielleicht diese 5 bis 10 Zentimeter an Reichweite nach oben, aber nochmal, der Schuss war extrem satt. Und wenn du dem das Ding nochmal 10 Mal hinlegst, dann, wenn er da von einem nochmal so trifft, dann ist das schon aller Ehren wert, glaube ich, ne? Das war schon ein sehr, sehr guter Schuss von ihm.
Ja, selbst auf dem Niveau ist das einfach ein absolut krasser Abschluss, muss man einfach sagen.
Definitiv, definitiv. Lass uns dann noch, wenn du jetzt dazu nichts mehr hast, mal auf das zweite Tor von Ramos gucken. Das war dann das 0-3 im Spiel. Wir haben auf der rechten Seite Diego Dalot, der gegen Ricardo Rodriguez, ich war mir erst gar nicht, nicht Rodriguez, Vargas war es, glaube ich.
Ja, genau, Ruben Vargas.
Ja, Ruben Vargas. Hinter ihm steht dann Ricardo Rodriguez, bei dem ich gar nicht wusste, dass der überhaupt doch ein Ding ist. Muss ich ehrlich gestehen, aber bei dieser WM gab es ja einige Spieler, die dann irgendwie nochmal so aus der Asche zurückkamen. Sei es ein Mondan da bei Frankreich oder jetzt ein Buffal, ein Amrabat, der bei Marokko fantastische Leistung im Mittelfeld zeigt. Also einige Spieler kommen dann doch immer mal wieder so auf die große Bildfläche. Aber bei diesen 0-3 jetzt sehen wir eben, wie Dalot sich den Ball dann am rechten Strafraum runter Richtung Grundlinie legt und den Ball dann eigentlich so an dieser 16er-Linie sozusagen vielleicht 8, 9 Meter oder so von der Grundlinie entfernt Richtung Mitte spielt, wo dann Ramos eigentlich am kurzen Pfosten im Grunde der Einzige ist, den Portugal dort überhaupt ins Spiel bringen kann. Also ja, am zweiten Pfosten stand da, glaube ich, noch Bruno Fernandes oder so, aber ansonsten war eigentlich recht klar, okay, wenn jetzt hier ein Ball reinkommt, dort vorne rum, kann es halt nur auf Gonçalo Ramos da vorne hingehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir da über Sommer reden müssen. Das sieht dann natürlich auch unglücklich aus, weil Sommer bekommt den Ball dann irgendwie zweimal ans Bein und geht dann im Endeffekt durch seine Beine auch noch durch. Extrem unglücklich. Man sieht dann auch in dieser einen Perspektive, wie Sommer dort erst diesen Schritt nach vorne macht, dann erkennt, ich schaffe es jetzt doch gar nicht mehr, den Ball dort irgendwie vorne noch wegzuverteidigen, ne? Also quasi in diese Raumverteidigung oder Querpassverteidigung reinzugehen. Und setzt sich dann wieder halb nach hinten ab und dann, als der Schuss dann kommt, ist er halt in so eine Rückwärtsbewegung, fällt dann halt mehr oder weniger nach hinten. Das sieht dann auch ziemlich blöd aus. Für mein Dafürhalten muss er den Ball eigentlich vorne versuchen wegzufangen. Hat mich ein bisschen an diese Szene Morata gegen Neuer erinnert, bei diesem 1-1, wo ich auch finde, dass Neuer da gar nicht groß reagieren kann, sondern eher Druck geben muss, eher hinschieben muss, um einfach aus so einer kurzen Distanz kannst du einfach nicht mehr reagieren. Ich meine, Ramos schießt den Ball aus 3 Metern irgendwie ab, hält nur die Fußspitze rein, da kannst du nicht mehr groß reagieren.
Ja.
Da musst du einfach draufschieben.
Ich denk nämlich auch, dass das wieder der fehlenden Spielpraxis geschuldet ist, weil er macht die Bewegung nach vorne, traut sich da nicht so ganz und dann ist er ganz aus der Aktion raus. Also ich glaube, wenn er einfach auf der Linie stehen bleibt und nichts macht und wartet, kann er den halten, weil der Schuss kommt ja, oder der Schuss ist gut, der kommt ja einfach nur ein abgelenkter Ball ohne großen Druck, der dann ja auch ganz schön durchrutscht durch ihn.
Genau.
Oder wenn er halt durchzieht, dann hat er sich eine Entscheidung getroffen, aber das Problem ist hier, dass er keine Entscheidung trifft und dann halt irgendwie wie so ein nasser Sack da irgendwie nach hinten fällt. Also würde ich das auch, wenn ich jetzt orakeln muss, auf seine fehlende Spielpraxis schieben. Allerdings würde ich jetzt auch Neuer, was habe ich denn mit dem heute? Sommer auch nicht
die Hauptschuld. Das hängt ja anscheinend immer noch tief mit Neuer und seiner Leistung bei dieser WM.
Ja.
Bei uns allen.
Naja, und Hansi macht weiter. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich halt schon an drei Stellen eigentlich bei dem Tor vorher halt einen Fehler sehen. Nämlich erstmal klärt Vargas den schlecht, dann lässt sich Vargas da, also macht die Außenbahn offen, obwohl der Dalot ganz klar mit rechts zur Grundlinie will. Sonst würde er gar nicht anfangen, mit Übersteiger zu machen. Also er macht den Weg zur Grundlinie auf und blockt nicht, ganz schlecht verteidigt. Und dann kommt die Flanke ja auch so, dass der Innenverteidiger Kömert, der geht einen Schritt raus und bewegt sich quasi hinter Ramos, obwohl der Ball nur nach vorne kommen kann, weil hinter ihm steht ja einer, kann, wie es heißt, Kömert steht auch völlig falsch, der muss eigentlich vor Ramos stehen. Und dann ist nochmal das letzte Glied der Kette, der sich auch nicht perfekt entscheidet, aber ich würde da eher seine beiden Abwehrkollegen in die Pflicht nehmen, da besser zu verteidigen.
Ja, definitiv, also kann vielleicht auch ein schlechtes Coaching dann von Sommer selber sein, ne?
Ja, kann sein.
Können wir es natürlich von hier aus unseren bequemen Sitzen hier nicht so sagen, auch vom Fernseher aus, ob da vielleicht seine Kette vor sich nicht gut genug gecoacht hat. Kann ja auch sein, hey, also Ricardo Rodriguez stand dort irgendwie noch vor dem Fünfereck noch rum, dass er vielleicht sagt, hey, komm weiter zum Tor zurück oder so, ne?
Ja, stimmt.
Rodriguez wäre vielleicht auch ein Ding. Genau, da steht halt auch irgendwo rum. Hat sich dadurch vielleicht auch ein bisschen dazu verleiten lassen, Sommer, dass er sich nicht so richtig traut, auf diesen Querpass draufzuschieben. Also erstmal die Querpass abzufangen. Mhm. Na, kann ja auch so ein Ding sein. Aber das ist auch eine Sache, die können wir jetzt von hier aus nicht groß bewerten oder traue ich mich jetzt nicht zu bewerten. Aber ich bin dann eher, glaube ich, dabei, den Querpass ist schwierig abzufangen, weil er auch recht nah wird. Wie gesagt, Dalot schlägt den Ball an dieser 16er vertikalen Linie dort.
Ja, halt aufs Fünfereck. Also Sommer muss nicht nur gerade raus, sondern schräg raus.
Genau.
Also muss gleichzeitig einen Meter machen und seitlich halt sich bewegen. Das ist nicht so leicht, von daher ja.
Dann hat er eigentlich nur noch die eine Chance, schiebt weiter drauf, versucht dort vorne sozusagen das Ding zu blocken. Weil selbst wenn er jetzt, sag mal, er wartet jetzt irgendwie ab, dass vielleicht der Ball zu, also er kann jetzt, selbst wenn der Ball hinten zu Bruno Fernandes komplett durchgeht, an Freund und Feind vorbei, dann kann er eh nichts mehr lösen so. Dann musst du halt versuchen, als Tor den Ball irgendwie vorne zu lösen. In dem Fall pack dich in den Block davor. Gut, Sommer ist jetzt eh nicht der beste Blockkeeper so. Sieht man dann auch, glaube ich, bei dem letzten Gegentor, wo er da so ein bisschen spekuliert, so nach zur Seite fällt, dass er da gar nicht so sauber den Block setzt, wie jetzt andere Keeper. Erinnere mich da an Diogo Costa von Portugal gegen Uruguay oder gegen Bentancur, wo er sensationell dort den Gegenrutscht, ne, diesen Spreizschritt.
Ja.
Da ist Sommer nie stark gewesen, müssen wir auch mal ganz klar sagen, aber hier hätte ich mir ein bisschen mehr Mut einfach gewünscht. Und nochmal, du hast es schon angesprochen, kann auch diese fehlende Spielpraxis sein. Ne?
Ja. Ja, also genau. Fazit ist eigentlich, die Entscheidungsfindung ist nicht optimal und deswegen hat er dann am Ende keinen Stand.
Genau. Und dann zieht es halt einfach unrund raus und auch wieder hier extrem unglücklich. Ne? Also wenn du jetzt nochmal die beiden Tore nimmst, wie ja, der eine, der knallt halt optimal oben irgendwie ins Eck rein, der andere geht halt zweimal irgendwie ans Bein mit ein bisschen mehr Fortune. Kriegst du den irgendwie an den linken Oberschenkel, dann springt er raus oder so. Ne?
Ja, stimmt.
Kann ja auch manchmal auch sein.
Lief ja generell nicht so für die Schweiz gestern.
Eben, so. Und jetzt haben wir halt mit Portugal gegen Marokko dann ein sehr knackiges Viertelfinale, worauf ich mich persönlich irgendwie sehr freue, weil ich glaube, das wird eine gute Intensität geben, vorausgesetzt Fernando Santos, Trainer von Portugal, vertraut wieder auf dieselbe Elf, die jetzt gegen Schweiz begonnen hat, ne? Mit
Ramos
und ohne Ronaldo sozusagen.
Ja, also es ist auf jeden Fall intensiver als mit Ronaldo.
Ja, definitiv. Und das also, genau, ja. Ich habe es auch gelesen, dass Ramos allein in diesem Spiel halt mehr K.O. oder K.O.-Tore bei einer WM erzielt hat als Ronaldo in seiner ganzen Karriere. So mit 3.
Ja, gut, aber das ist immer ein schwieriger Vergleich, finde ich, weil Ronaldo hat lang. Also 2018 wären die zum Beispiel nicht annähernd im Achtelfinale gewesen, wenn es Ronaldo nicht gegeben hätte. Mhm. Und 2014 hatte ich die Mannschaft jetzt ja auch nicht um ihn herum mit Ruhm bekleckert, von daher kann man sich auch fragen. Also beide waren ja auch jeweils sehr, sehr starke Spieler mit dabei. Kann man sich auch jeweils fragen, ob das nicht auch an den Mitspielern lag dann. Aber egal. Fakt ist, gegen Marokko wird es auf jeden Fall schwieriger, Tore zu erzielen. Hauptsache, die sind noch fit genug nach den 120 Minuten gegen Spanien.
Das stimmt, das stimmt. Wäre dann ja auch gegebenenfalls, in Marokko kommt dann weiter das erste afrikanische Team, was da in einem Halbfinale einer WM steht, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Das ist also maximal Viertelfinale, ne? Was uns direkt auch zur Überleitung bringt zum anderen afrikanischen Team, was noch in der K.O.-Phase bis zum Achtelfinale eben war. Und das war natürlich der Senegal, die gegen England ausgeschieden sind mit 0-3. Also erstmal wieder, wir können ja erstmal kurz auf Jordan Pickford eingehen. Bisher in diesem Turnier 4 Spiele. 2 Gegentore, diese 2 Gegentore alle beide gegen den Iran im Eröffnungsspiel. seitdem immer die Null gehalten, hatte da auch einfach eine sehr, sehr gute Parade in der ersten Hälfte, noch beim Stand von 0-0, glaube ich, die das Sportstudio gar nicht mit reingeschnitten hat, in den Highlight-Videos auf YouTube, wo das, glaube ich, im 1-gegen-1 eine sehr, sehr gute, schnelle Entscheidung trifft und dort rausschiebt gegen Ismaila Hassar, war es, glaube ich, da. Also hat mir bisher auch sehr, sehr gut gefallen. Also ist halt dieser typische Pickford, den wir bei der Nationalmannschaft kennen, ne? Ähnlich wie Harry Maguire so.
Vielleicht, ne? Ja, macht eine ganz gute Figur bisher. Also er wird auf jeden Fall nicht der Grund sein, wenn England nicht Weltmeister wird.
Genau, also bisher auf jeden Fall nicht. Es sind ja noch einige Spiele und jetzt, wenn man guckt, wenn es dann im Viertelfinale dann weitergeht für die Three Lions, wird dann sicherlich auch gegen Frankreich da und Mbappé vor allem und Olivier Giroud nicht zu vergessen, auch enorm wichtig sein. Aber lassen Sie erst mal kurz auf den Senegal und deren Keeper Edouard Mendy schauen. Und speziell das 0-3, was denn ja schon in der ersten Halbzeit bereits fiel, da war ja die Messe, die berühmte, dann schon gelesen. Harry Kane erzielt seinen ersten Turniertreffer, wird dann nach einem Konter freigespielt, nach einer Ecke, glaube ich.
Ja.
Kane schießt aus halb rechter Position, also wenn man so will, eigentlich fast schon noch in dieser Zone 3, Übergang zur Zone 2, ne, also fast schon diese Halbposition ab. Mondi steht nach außerhalb des Fünfers und auch hier wieder das Ding, ich finde, Mondi hätte auch hier eine bessere Positionierung haben können, auf jeden Fall sich wesentlich tiefer positionieren können, weil die Zeit wäre da gewesen. Ich glaube, Phil Foden legt den Ball dort rüber auf Harry Kane. Ja, deine Einschätzung dazu. Also es sah auch nicht wirklich optimal aus, wie Mondi dann den Block gestellt hat, ne? Oder die versucht hat, den Ball dann irgendwie zu parieren.
Ja, Mondi macht irgendwie genauso viele Schritte quer wie Harry Kane geradeaus und das ist schon mal kein gutes Zeichen. Und sieht generell einfach in der ganzen Szene nicht aus wie ein Hindernis, finde ich irgendwie. Also, bewegt sich viel zu viel und in die falsche Richtung. Also ich würde dir recht geben, er muss einfach zurück auf die Grundlinie. Oder er muss sich halt frühzeitig entscheiden, dass er Kane Druck machen will, was aber eine relativ wilde Aktion gewesen wäre, weil Kane den Ball ja sehr früh kriegt und sehr früh kontrolliert. Der hätte ja auch schon früher schießen können, sondern wartet halt einfach, bis er perfekt liegt. Aber wenn Kane sich schon so lange Zeit nimmt für den Schuss, dann muss sich Mondi eigentlich auch die Zeit nehmen, eine gute Positionierung hinzukriegen. Und gerade durch die Ballbewegung und Kanes Laufweg finde ich auch den Schuss in die kurze Ecke, also in die sich Mondi dann fallen lässt, eher unwahrscheinlich. Also weil es ja viel leichter ist, den Kreuz zu nehmen. Das heißt, hat er einfach irgendwie die ganze Situation nicht richtig eingeschätzt und torwarttechnisch halt nicht den richtigen Stand, nicht die richtige Position gefunden.
Ja, ganz gut, dass du dann auch nochmal so diese Entscheidungsfindung des Stürmers da ansprichst. Bin da bei dir, also es ist auch recht schwierig, da glaube ich den Ball dann geradeaus, also quasi in die von Mondi aus gesehen linke Ecke zu schießen. Harry Kane wird halt nach rechts schießen dann.
Ja, man sieht ja den Bogen, den Kane läuft, um an diesen Ball zu kommen. Also klar, er kann es versuchen auf die rechte Ecke, aber das wäre deutlich schwerer, einfach den dahin zu schießen. Von daher ist das eigentlich die logische Bewegung, den zu Kreuz zu nehmen quasi, also andere Seite. Mhm. Und darauf scheint Mondi irgendwie gar nicht vorbereitet zu sein, auf die Entscheidung. Ja,
also hat mich auch ein bisschen gewundert, ne, dass er dann auch, man sieht dann auch, als er dann ins Bild kommt, kurz bevor Foden den Ball da drüber legt, als er den rübergelegt hat, wie Mondi dann mit recht großen Sidesteps dazu rüberspringt. Also da hätte ich mir schon wesentlich, also da musst du einfach versuchen, kleine, schnelle Schritte zu machen und so schnell wie möglich in den Fünfer zu kommen, weil auch Diallo kam ja dann von links. Vielleicht macht dann Kane halt noch eine Berührung, vielleicht legt er den Ball noch einmal vor, dann hast du noch mal einen besseren Winkel als Keeper und dann kannst du immer noch rausschieben.
Ja, eben. Und gerade wenn er zum Fünfer gegangen wäre, Kane legt sich den Ball ja sehr weit zur Seite vor. Und wenn Mondi 2-3 Meter weiter hinten im Fünfer steht, dann ist es für Kane deutlich schwerer abzuschließen. Mhm. Weil dann ist für Kane ja die rechte Ecke wieder viel interessanter, weil da mehr Platz drin ist. Aber der ist immer noch genauso schwer zu nehmen, wie er jetzt zu nehmen gewesen wäre. Von daher sehe ich genau wie du. Da hat sich Mondi einfach, also als würde er zum ersten Mal gegen einen Stürmer im 1-gegen-1 stehen irgendwie.
Zumal er ja auch Kane kennt, ne, aus der Premier League. In Summe war es, glaube ich, das dritte Gegentor, bei dem Mondi nicht gut aussah. Also wir erinnern uns ja noch das erste Spiel gegen Holland da, wo er einerseits bei dieser Flanke dort von Frankie de Jong gegen Cody Gakpo da übermütig rausgestürzt ist und dann nochmal dieser Fernschuss von Depay, der recht, sag ich mal, konntest du eine Waschmaschine hinterher werfen, ne? War aber nicht ganz so scharf und 3 Torbeteiligungen von den ehemaligen Welttorhütern, wo ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr erhofft hätte, dass er vielleicht so dieser Schlüsselspieler wird für den Senegal dort, aber ja
Gott. Also
aber es war auch das Null, also es lag jetzt nicht an ihm, dass er da jetzt, dass der Senegal da ausgeschieden ist, in England ist da eine extrem eklige Truppe, aber in Summe waren da jetzt schon viele Dinge dabei, die mir nicht so gut gefallen haben.
Ja, auch da gab es ja noch so einen Schuss von Kane, den er irgendwie klatschen lässt, da passiert nichts, aber
ja, genau,
sieht einfach insgesamt nicht aus wie ein sicherer Rückhalt. Also wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit dem Tor von Ghana, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat, außer bei dem einen Kopfball gegen Südkorea, da sah irgendwie nicht ganz so gut aus, aber in dem letzten Spiel von Ghana, ich weiß gerade nicht, gegen Uruguay? Gegen
Uruguay, ja. Bohre schon mal in dieser Cavani-Wunde.
Da hat er eine tolle Figur gemacht, ne, und sowas hätte ich eigentlich auch von Mondi erwartet, aber irgendwie hat er das nicht drin gehabt.
Definitiv. Also zumindest so als, nicht zumindest der Keeper oder der Spieler zu sein, über den man in irgendeiner Weise diskutieren müsste.
Ja, also ich meine, dann haben wir auch noch Bono, ne? Also Yassin Bounou, über den wir wahrscheinlich gleich auch noch kurz sprechen werden. Ja. Und dann ist Mondi nicht mal der drittbeste afrikanische Torhüter bei der WM. Und das sollte man eigentlich von einem Welttorhüter, ich glaube auch vom ersten afrikanischen Welttorhüter überhaupt, das ist ja noch gar nicht so lange her, sollte man eigentlich mehr erwarten können.
Bin mir gerade unsicher, ob Thomas Nkono damals, ist ja ein legendärer Keeper von Kamerun, hat damals, glaube ich, auch in Spanien, glaube ich, bei Espanyol gespielt, jahrelang, genau 241 Spieler. Ich meine, der hat damals auch, du kannst ja, ich würde dich nebenbei ein bisschen tippen, da kannst du ja nebenbei mal kurz googeln, aber ich sehe hier gerade Afrikas Fußballer des Jahres. Aber nee, hast recht, ja, bolivianischer Meister geworden. Aber ansonsten keine. Gut, dann hast du doch recht, genau. Okay, dann lassen wir es dabei, dann hast du recht, genau.
Wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich auch lieber bolivianischer Meister werden als Welttorhüter.
Ja, auf jeden Fall. liebe Grüße an Johannes Skipper an der Stelle. Ja. Vielleicht kann er also noch in der nächsten Folge Gol Olympicos die Zeit von Thomas Nkono in Bolivien nochmal aufarbeiten. Das wäre. Das würde mich persönlich freuen, wenn das nochmal gemacht würde.
Ich würde auch die Ohren spitzen.
Sehr gut. Was mir jetzt bei dieser Szene noch ein bisschen aufgefallen ist, bei dieser Mondi-Szene, wir stehen natürlich dann als Torhüter immer vor dieser Entscheidung, im 1 gegen 1, ne, mache ich Druck oder verschaffe ich mir Zeit, also sowieso generell, aber speziell in diesen Szenen, wann gehe ich raus, wie gehe ich auch raus und treffe ich vielleicht auch den richtigen Moment, um da rauszukommen. Da ist mir so eine Szene aus dem Spiel zwischen Brasilien und Südkorea in der zweiten Hälfte da aufgefallen, als Son dort langgeschickt wurde. Ich glaube, Marquinhos ist da noch mit rumgerannt, der dort den Ball ja leichtfertig dort hergegeben hat, wo man dann gesehen hat, dass auch Alisson, als Son zum Abschluss kommt, das ist so schon dieser Zone 2 mit Übergang zur Zone 1, also Verlängerung fast schon Fünfereck, aber ein Stück weiter noch im Feld drin, sondern kommt dann zum Abschluss mit dem rechten Fuß, wohlgemerkt, von seiner linken, also von Sons linker Seite.
Ja, Sons zieht nach innen mit rechts.
Genau, ja, so, danke, deswegen, Till, bist du der Journalist von uns beiden, man kann einfach sagen, Sons zieht von innen nach rechts, bevor man sich hier einen abstammelt, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, Marquinhos, der brasilianische Verteidiger, ist da eigentlich auch mit dabei, man sieht dann Alisson weit außerhalb seines Fünfers schon agieren, und hält den Ball dann auch sehr gut am Ende. Aber da könnte man vielleicht auch drüber reden, wenn er den Ball jetzt nicht hält. Warum schiebt er da raus? Sicherlich ist es hier das Setting ein bisschen anderes, weil dann auch, ich glaube, Alisson erkennt erst oder denkt erst, okay, ich könnte da jetzt nach raus und dann merkt er, oh, fuck, ich bin jetzt ja immer noch am Fünfer und Son hat jetzt hier mehr oder weniger freie Schussbahn. Wenn ich jetzt nach hinten gehe, schaffe ich es nicht quasi rechtzeitig in den Stand zu kommen oder bin dann quasi eher in Rückwärtsbewegung, dann gehe ich jetzt all in und schiebe einfach drauf mit allem, was ich habe, ne? Vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, so wie Mondi, der hätte vielleicht gegen Kane reagieren können. Also wenn ich es schon nicht schaffe, so schnell nach hinten zu kommen aus zeitlichen Gründen, dann mit alles, was ich habe, irgendwie entgegenzuschieben, zumindest noch irgendwie, aber nicht im Niemandsland stehen. Ne?
Und halt auch nicht einfach nur spekulieren, sondern auch mit Zug zum Ball laufen halt so. Ne? Also Mondi hat ja einfach nur so gehofft, dass der Kane geradeaus quasi ins rechte Eck schießt. Und Alisson springt ja quasi dann in die Schussbahn, also viel proaktiver einfach die ganze Szene mit der Bewegung, aber auch mit dem anderen.
Wobei hier noch ein bisschen eine kleine Einschränkung, ich gebe dir mit allem recht, ne? Hier war es ja noch so, dass Marquinhos ja ganz klar die kurze Ecke zugemacht hat, ne? Wenn wir ein bisschen anderen Winkel hatten, ja, aber gut. Grundsätzlich gebe ich dir recht, ja. Ne? Grundsätzlich gebe ich dir erstmal dahingehend recht und du hast es ja schon angesprochen mit dieser klaren Bewegung zum Ball. Fand ich auch ganz interessant, weil sieht man sehr, sehr häufig bei Alisson, man sieht es direkt in dieser ersten Wiederholung, ist ja sehr unorthodox, zumindest für die allermeisten, wie Alisson dahin geht. Alisson ist auch kein Keeper. Ich habe jetzt auch einige Spiele bei Liverpool immer mal geguckt in dieser Saison und auch in der letzten, dass Alisson ganz, ganz selten so diesen klassischen Block gibt, ne? Dieser Hand-Fuß-Kombination, wo du quasi, wenn jetzt der Ball in dem Fall jetzt von Alisson, ne, Schuss nach links kommt, dass du das rechte Knie auf dem Boden hast und dann linke Ferse, linke Hand rausstellst, dass du quasi in so einer so eine Hand-Fuß-Kombination eben machst, macht Alisson ganz, ganz selten, auch Ederson macht das ganz, ganz selten, das ist eben so eine spezielle Technik, die einfach mittlerweile diese südamerikanischen Torhüter sehr oft machen oder, will ich sagen, spezialisiert haben, aber sieht man, dass eben Alisson wenn man da mal guckt, eben diese Hintertorperspektive, Alisson stellt das linke Bein ein bisschen raus. Mit dem linken Bein macht er quasi so eine Bewegung nach unten mit dem Knie dann, dass er quasi so das linke Knie so runterstellt, wie als würde er sich so ein bisschen sozusagen abdrücken, aber fällt dann eher so auf dieses linke Knie runter. Das rechte Bein macht dann sozusagen die rechte Ecke so unten zu, ne, dass Son quasi den Ball nicht an ihm vorbei schießen kann auf der rechten Seite. Das Knie macht, wie gesagt, den Weg durch die Beine zu, also ihn zu tunneln wäre sehr, sehr schwierig aus dieser Position oder mit dieser Technik. Und dadurch, dass Alisson auch mit beiden Händen sozusagen fast schon nach vorne geht, sind auch die Räume, die eigentlich beim normalen Hand-Fuß-Kombination, dieser lange Block, meist offen sind, nämlich der Raum neben dem Kopf und so weiter, macht Alisson eigentlich brutal gut zu, weil er viel, viel länger aufrecht bleibt mit dem ganzen Körper. Und auch neben ihm ist recht schwierig, da vorbeizuschießen, so halb hoch, weil da auch beide Arme sind. Also er wirft sich da schon extrem krass entgegen.
Ja, das Einzige, was er anbietet, ist dieser Messi-Passabschluss ins Eck quasi. Ne? Also wenn du den um sein Bein rumzirkelst, flach. Weil da ist dann
um das rechte oder um das linke?
Ums linke Knie, also sein linkes Knie aus der. Das rechte hat er lang und wenn du das linke, da hat er die Arme oben, das Knie ist auch nach oben. Und
aber ich glaube,
wie schnell du runterkommst.
Ja, ich weiß genau, da wollte ich aber gerade sagen, ich glaube, weil Alisson oder diese Technik lebt ja enorm von dem Schwung, den du halt machst, dass du halt mit allem, was du hast, sofort in diese linke Ecke reingehst. Ist auch, glaube ich, recht schwierig da noch drum zu zirkeln. Deswegen, der ist wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr platziert geschossen, weil du auch eine gewisse Distanz immer zum Schützen hast. Auch extrem schwer, glaube ich.
Ja, stimmt, aber ich meine, den Block mit dem Arm und dem Fuß, den machst du ja, um den Boden zuzumachen,
genau,
vor allem. Ja, genau. Und gerade, also wenn Alisson was anbietet, dann bietet er genau den Raum an, den du quasi mit dem Block zumachen würdest. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist halt gegen ihn irgendwie zu gucken, dass du flach schießt und ihn nicht triffst an seinen weit ausgefahrenen Beinen. Aber ich gebe dir schon recht. Also ich glaube, als Stürmer, und Son ist jetzt ja auch nicht der Blindeste, der ist ja eigentlich auch relativ abgezockt vom Tor. Da bist du schon beeindruckt, wenn der Alisson so auf dich zufliegt.
Ja, definitiv. Und ich finde es irgendwie ganz interessant, dass besonders Alisson da diese Technik sehr, sehr oft einfach verwendet und sehr, sehr oft einfach damit gut fährt und Bälle einfach pariert. Ne? Man sieht es ja, bekommt der Ball nur so leicht an die Schulter. Ich glaube, wenn du da so eine Hand-Fuß-Kombination machst, Block lang, wird es schwer, das noch irgendwie die Schulter rauszubekommen. Ne? Und hier schmeißt er sich natürlich auch ein bisschen reaktiv, aber auch da wieder Marquinhos macht die kurze Ecke zu, also es ist recht unwahrscheinlich, dass der Ball dann so halb hoch quasi auf Alissons rechte Seite geht. Und selbst wenn, da ist er meistens noch eher noch vielleicht nur mit der Hand irgendwie noch da.
Ja.
Aber er hechtet sich ja schon bewusst auf die linke Seite, also er kann jetzt ja quasi gar nicht sich auch wie Marquinhos in die rechte Ecke hechten, sondern geht natürlich bewusst mit der Bewegung, die Son nach innen macht, auch mit und
ja, definitiv. Und was er besser macht als sowohl Sommer als auch Mondi, ist halt, dass er seine Entscheidung, also er geht erst ein paar Schritte zurück und dann entscheidet er sich, nee, Son ist jetzt in meinem Strafraum, ich gehe jetzt rauf, dass er die dann aber auch bis zum Ende durchzieht und da keinen Zweifel mehr aufkommen lässt.
Genau,
also
darum geht es, genau. Ja, sehr gut.
Ist halt total überzeugt von seiner Entscheidung und zieht die durch und so hält er den Ball dann auch mit seiner etwas unorthodoxen Technik. Genau, die viel Torraum zumacht, wie du ja gerade schön erklärt hast.
Genau, also wie gesagt, es gibt jetzt nie diese eine Abwehrtechnik, ne, die Allheilmittel für alles ist, aber ich glaube, mit dieser Technik fährt er einfach sehr, sehr gut. Ich kenne jetzt auch seine Beweglichkeit nicht in diesem langen Block, ne, oder kleinen Block, auch da nicht, aber wenn er mit der gut fährt und es ist auch auffällig, dass auch Ederson, sein brasilianischer Mannschaftskollege, das auch macht.
Ja.
Interessant auf jeden Fall.
Sollen wir Und gerade, wenn er davon dann halt auch überzeugt ist, also das ist ja der Grund, warum er es macht,
absolut,
ist es umso besser dann halt. Ne? Das macht die Technik ja dann noch besser.
Genau. Hat mich irgendwie auch so von der weil Überzeugung ist ja, glaube ich, jetzt genau das Stichwort, die eine perfekte Brücke schlägt, hat mich auch, also wenn es eine Überzeugung gibt in der Parade, dann war es eigentlich diese Szene Emiliano Martinez im Spiel gegen Australien, kurz vor Schluss gegen Garan Kuhl. Eine unfassbare Parade. Also Argentinien führte zu dem Zeitpunkt 2-1 und irgendwie, was war das, 93. Minute oder 91. Minute?
Ja, das sicher glaubte Spiel stand auf der Kippe.
Genau, und dann kommt der australische Spieler dort im Strafraum noch an den Ball, schlängelt sich um den argentinischen Verteidiger drumherum und kommt dann sieben Meter halb rechter Position zum Abschluss. Und Martinez schaltet extrem schnell, schiebt zwei Schritte vor und stellt dann wobei es war, glaube ich, so eine leichte Mischung aus dem Alisson-Ding und aus einem klassischen Langblock, zumindest wie er so die Arme dazu hat, ne? Also kippt er eher auch so ein bisschen zur Seite, aber hat eher noch so die Beine in diesen Spreizschritt drin, blockt dort auch brutal viel ab. Also wo will der Stürmer groß hin? Ne?
Ja, das Einzige, was er irgendwie versuchen kann, ist oben drüber schießen, aber auch das
da geht einfach der nicht. Zeit, also
ja, den Druck. Das geht nicht aus der Bewegung, die der Stürmer auch hat, weil der hat den Ball ja noch gar nicht sicher, der muss den ja irgendwie aufs Tor bringen, weil der läuft ja ein bisschen rum, der dreht sich auch noch direkt vorher, der Stürmer, hat den Ball auch nicht gut angenommen und dann, also da kommt man nicht vorbei, ja, Martinez. Aber da sieht man auch, was vielleicht der große Unterschied ist, seit Martinez im argentinischen Tor steht, was die Mannschaft irgendwo einfach besser macht, als sie zum Beispiel 2014 war, die haben halt endlich mal einen vernünftigen Torhüter.
Ja, mit Romero oder Armani oder so.
Ja, die haben halt endlich mal einen Torhüter, der halt auch wirklich auf hohem Niveau spielen kann und da auch hingehört, so, ne? Mhm.
Wird jetzt wahrscheinlich Andy Geibel wieder sagen, ja, nee, Armani hat doch damals bei River Plate da irgendwie mal einen Titel geholt, da kannst du dich dran erinnern, Copa Libertadores gegen Colo-Colo, ja. Mal ist alles richtig, aber nochmal, ich glaube, Emiliano Martinez ist sowohl, was das Physische angeht, als auch was das Selbstverständnis angeht, was der Typ hinten ausstrahlt und wie abgezockt der Typ auch in entscheidenden Momenten ist. Ich erinnere nur Copa America letztes Jahr, ne, dieser Elfmeterschießen, da wo er da gegen Kolumbien einfach 3 Dinger rausgebissen hat. Ja. Es ist einfach was anderes. Also es ist einfach ein ganz anderer Schnack, über den wir da reden.
Und was auch die Spielpraxis auf höchstem Niveau angeht. Ich meine, genau. Romero war oft auch einfach Ersatzkeeper oder hat halt bei irgendwelchen Mittelklasse-Clubs, Ligue 1 zum Beispiel, länger gespielt. Armani bei River ist aller Ehren wert, aber ist halt nicht die höchste fußballerische Bühne, auf der du spielen kannst. Und Martinez seit 2-3 Jahren in der Premier League halt Stammkeeper. Und ich meine, selbst die Spanier hatten ja diesmal 2 Premier League-Torhüter dabei, die nicht gespielt haben. Aber immerhin. Mhm. Also es ist einfach auch mittlerweile ein guter Ort für Torhüter, die Liga.
Ja, definitiv. Und da können wir vielleicht mal kurz drüber quatschen. Also die Spanien ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Wir haben jetzt auch mit Robert Sanchez und David Raya 2 Keeper dabei von Brighton und von Brentford, die jetzt auch nicht, du denkst, ist auch nicht das oberste Regal. Ne? Wenn man guckt, ja. David Raya zu Hause gelassen oder so. Es ist schon krass, wie du sagst, ein guter Ort einfach für viele Torhüter, sich da auch auf einem guten Niveau, selbst bei einem Mittelklasse-Verein oder bei einem Verein, der vielleicht eher nach unten gucken muss, wie Aston Villa jetzt halt, sich dazu erweisen, weil du einfach sehr, sehr hohes Spielermaterial einfach in der ganzen Liga hast. Ne?
Ja, und weil auch einfach sehr viel Tempo ist und viel aus dem Tor kommt, glaube ich. Also das ist eher nicht die schlechteste Schule für einen Torhüter, würde ich jetzt mal behaupten.
Ist ja dann, wenn wir auch uns die Torhüter angucken, die England jetzt noch so in der Hinterhand hat, also sind sie angekommen mit Jordan Pickford und Aaron Ramsdale und als Nick Pope als Nummer 3, der bei Newcastle United eine fantastische Saison auch spielt. Und hat dann noch einen Dean Henderson noch in der Hinterhand, der ja auch bei United angeblich so dieses, dass ihm da die Zukunft gehört. Spielt ja bei Nottingham Forest Nummer 1. Also da ist schon enorm viel Qualität da, glaube ich. Und das ist auch, glaube ich, auch so dieser Unterschied zu Deutschland, dass du einfach keine Torhüter hast, denen auch in jungen Jahren irgendwie die Chance geboten wird. Aaron Ramsdale, glaube ich, 23 Jahre alt, Dean Henderson eben angesprochen, auch eigentlich genauso eine alte Generation, also es ist schon beeindruckend, wie man es da jetzt mittlerweile geschafft hat, die Jungs da heranzuziehen. Da ist ja, mit Spanien genauso, also Robert Sanchez, Unai Simon sind alle noch weit unter 30, also da kann man noch lange mit den Jungs planen, glaube ich, und das ist das Problem, vor dem Deutschland leider steht. Also wenn wir da gucken, wer spielt jetzt in Deutschland unter 30, jetzt nicht so 28 oder so 29-Jähriger nicht, dann bleibt da eigentlich noch Florian Müller und Marvin Schwebe. So.
Ja, stimmt. Und man muss auch sagen, dass ein Robert Sanchez von Spanien zum Beispiel, der wurde ja auch sogar in England ausgebildet. Also er hat seit 2013 für Brighton gespielt, 97er Jahrgang. Gleiche gilt für David Raya, der hat in der Jugend bei den Blackburn Rovers gespielt. Also die sind auch schon früh in England gewesen und haben was von dem, was sie jetzt mitbringen, auch da gelernt. Das heißt, dass sich auch einfach das grundsätzliche Trainingsniveau und Co. da verbessert haben muss, wenn man sich an Typen wie Scott Carson und David Robinson im Nationaltor der Engländer erinnert.
Robert Green, oder wie der hieß hier, Green, der bei der WM 2010 oder so, ne?
Ja, der Wertling von West Ham.
Ja, da waren schon echt crazy Typen dabei. Ich glaube, das ging ja erst so los, richtig mit Joe Hart, ne, der dann so die erste wirkliche Konstante dann so war, wo doch den das klingt jetzt fies, aber den so ein bisschen mit der Ernst nehmen konntest, nachdem Peter Shilton und irgendwie Robert Seaman dann nicht mehr dabei waren.
Ja, eben. Also die hatten ja wirklich länger ein Problem im Tor und das hat sich jetzt über die Liga und auch über die Ausbildung da scheinbar so verbessert, dass selbst andere Nationen auf Torhüter zurückgreifen, die in England ausgebildet wurden.
Ja, das ist sehr gut. Können wir vielleicht nochmal die Brücke schlagen zu Yassine Bounou, den Keeper von Marokko, der ja, glaube ich, auch hätte für Spanien spielen können und auch lustigerweise für Kanada, weil er, glaube ich, Eltern in Kanada hat. Und auf Kanada hat er ja in der Gruppenphase getroffen und jetzt auch eben auf Spanien und spielt ja auch schon ewig beim FC Sevilla dort. Und hat da einfach, ja, gestern, sage ich mal, wurde da zum Matchwinner 2 gehaltene Elfmeter und seine Art und Weise, wie er auf der Linie tänzelte, das hat mich doch schon ein bisschen an Jerzy Dudek da damals erinnert. Champions League Finale 2005, Liverpool gegen Milan. Auf jeden Fall ganz geil, wie er da zum, dem Stürmer dort so ein bisschen die Stürmer so verwirrt hat mit seinen unorthodoxen, wackeligen Bewegungen, ne?
Ja, definitiv. Also ich finde, man hat gesehen, dass er hat was zu gewinnen und die Spanier hatten was zu verlieren. Und ja. Bono ist ja auch nicht nur in der Nationalmannschaft ein Elfmeterkiller, sondern hat auch bei Sevilla schon den einen oder anderen gehalten. Mhm. Also der ist ein Hexer, wie du so schön sagst immer.
Ja. Ja.
Also er steht, glaube ich, einfach auf so Drucksituationen und kann das extrem gut. Ist da sehr abgezockt. Sehr überzeugt auch. Also man hat ja auch gesehen, die Elbe waren jetzt nicht so gut geschossen, aber er ist auch immer konsequent in die Ecken gegangen. Also der hat sich auch noch gehalten.
Ich wollte gerade sagen, also
besser geschossen.
Ich wollte gerade sagen, also geschossen werden. Das ist natürlich immer so dieses Ding, ne? Geht halt so ein Ball mit 3 km/h dort irgendwie rein, dann hat er gut verladen. Und wenn dann ein Keeper den hält, dann heißt, boah, ja, schlecht geschossen. Also ich finde, da gehört immer erstmal viel Vorbereitung einerseits dazu, sowohl vom Keeper selbst, also dann natürlich im Verbund mit dem Torwarttrainer. Ne? Man bereitet sich auch auf die Schützen vor und so weiter. Also von daher sage ich immer wieder, Elfmeter werden nicht verschossen, sie werden gehalten. So,
im Zweifel. Ja, definitiv, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich wollte genau dem gleichen Vorwurf ja vorbeugen, dadurch, dass ich gesagt habe, dass man sieht, dass er den auch noch gehalten hätte, wenn er noch weiter reingegangen wäre. Und der von Busquets war zum Beispiel gar nicht mal so schlecht geschossen, meiner Meinung nach. Mhm. Der Anlauf sieht komisch aus, aber der tritt trotzdem noch ganz gut. Also wenn der Bruno in die andere Richtung geht, dann sagst du ja, den hat er gut rechts unten eingeschoben, wie du sagst. Mhm. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, du hast ja bei der WM, hat man es ja schon ein paar Mal gesehen, dass Elfmeter nochmal wiederholt werden mussten, zum Beispiel der gehaltene gegen Lewandowski, weil die Torhüter zu weit vor der Linie standen. Und Bono, keine Ahnung, wie man es jetzt richtig ausspricht, hat trotz seines Tanzes auf der Linie quasi, oder hinter der Linie, der hat ja im Tor schon getanzt, die Bälle noch so gehalten, dass er quasi den Fuß immer hinten auf der Linie hatte. Also da gehört auch Vorbereitung und Konzentration einfach dazu, dass du da nicht irgendwie dich vertippst mit deinem Fuß, ne? Also er zuckt da und bleibt dann trotzdem die ganze Zeit da stehen, wo er hingehört. Also schon sehr beeindruckend.
Ja, ich glaube auch, wenn man dann ihn so danach gesehen hat, wie er sich danach auch gefreut hat, ne? nach den gehaltenen Elfmetern, dann ist, glaube ich, auch einfach ein extrem sympathischer Typ. Also mit dem kann man, glaube ich, einen ganz guten Nachmittag irgendwie verbringen. So.
Ja, breites Grinsen.
Ja, irgendwie, also der grinst halt, also extrem sympathisches Grinsen, cooler Typ irgendwie. Also was man jetzt halt so irgendwie von außen da sehen kann, ne?
Ja, definitiv.
Dann lass uns nochmal auf den anderen Keeper gucken, der natürlich da auch im Fokus stand. Und zwar Dominik Livakovic, der gleich 3 Elfmeter halten konnte, also da nochmal eine Schippe draufgelegt hat.
Erstmal möchte ich mal kurz eine Lanze für Unai Simon brechen. Der hat ja immer auch eingehalten.
Okay, ja, okay, stimmt. Okay, dann lass uns mal kurz da bleiben. Also finde ich auch ein sehr, sehr guter Elfmeter-Killer eigentlich gewesen. Also war jetzt auch in der Vorbereitung, welche Ausstrahlung er auch hatte.
Ja,
hat also mir eigentlich auch ganz gut gefallen, ne?
Der sah nämlich auch nach was aus und deswegen tut mir besonders leid, dass er gerade diesen Panenka da am Ende hinnehmen muss.
Ach ja.
Hat er weniger verdient als andere Torhüter, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Ja, also an der Stelle auch nochmal die Lanze gebrochen für Unai Simon, den ich auch sehr, sehr schätze, tatsächlich.
Ja, definitiv, ich auch.
Ja. Livakovic. 3 Elfmeter gehalten, dann auch den letzten, wie er dann einfach nur sitzen blieb und dann einfach im Sitzen gejubelt hat. Also auch da extrem sympathischer Typ irgendwie. Ich habe jetzt auch gelesen, dass 7 der vergangenen 14 Elfmeter, die Kroatien bei der WM gegen sich bekommen hat, einfach gehalten wurden. Also auch, wenn man jetzt auch an die letzte WM denkt, also musste ja Kroatien in jedem Spiel ja eigentlich da bis in die Verlängerung, außer jetzt mal das Finale gesehen. Mhm. Glaube ich, einmal haben sie es ja, genau, gegen England haben sie es ja im Halbfinale da entschieden, in der Verlängerung, ansonsten die anderen beiden Spiele jeweils im Elfmeterschießen da gehalten und damals auch Daniel Subasic da auch fantastisch gehalten, also wahrscheinlich, ne, wenn man jetzt so guckt, bei den, der kommende Gegner ist, ja, warte, bin ich blöd, der kommende Gegner von
Kroatien müsste doch
Brasilien sein.
Richtig, ja.
Ja, klar. Natürlich Brasilien, ja, klar. Spielen am Freitag 16 Uhr, natürlich. Wäre Brasilien ja eigentlich gut geraten, mit allen Mitteln nicht ins Elfmeterschießen zu gehen, ne?
Ja, Brasilien wäre generell gut beraten, gegen Kroatien den Sack so schnell möglich zuzumachen, weil dafür haben sie die Klasse. Warum soll man da unnötig Kraft verschwenden? Mhm. Also ich will Kroatien jetzt nicht klein machen, die sind auch ein gutes Team, aber haben immerhin Japan geschlagen, die Deutschland besiegt haben. Ne? Aber, stimmt, ja. Aber also wenn Brasilien weiterhin in der Form spielt, wie sie es bisher getan haben, gerade auch im letzten Spiel, dann ja, hätten sie schon sehr viel falsch gemacht, wenn es überhaupt ins Elfmeterschießen gehen würde.
Aber wenn man dann eben ins Elfmeterschießen geht, dann wird es wahrscheinlich eher, also dann würde ich mindestens auf einmal eingehaltenen Elfmeter Livakovic wetten oder wer auch immer von den kroatischen Keepern, der am Tor steht, weil anscheinend bereitet man sich da sehr, sehr gut vor, ne?
Also, ja, definitiv. Des Trainerteams. Definitiv. Vor allem auch, also auch einfach mit sehr, sehr stark die Entscheidung auch zu Ende geführt. Das zieht sich jetzt so ein bisschen durch, aber bei dem einen Elfmeter, ich gucke gerade, gegen wen der war, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, steht er quasi relativ lange auf der Linie, macht die erste Bewegung raus und dann streckt er erst am Ende noch den Arm so richtig raus, also quasi richtig in Phasen. Ich weiß, das war, glaube ich, sogar der Entscheidende.
Nee, das war ja. Der Vorletzte war das.
Ja, genau, wo er so saß im Sitzen. Also, das hat mir schon auch imponiert, was aber auch für eine Körperspannung hat. Also ich meine, da gehört ja was dazu, quasi die Bewegung so nach und nach durchführst und nicht auf einmal einfach runterfällst oder hinplumpst.
Hat mich so ein bisschen auch an diese Chesney-Parade so ein bisschen erinnert gegen Saudi-Arabien. Also dort erst diese Gegenbewegung geht, dann noch ganz tief sich noch irgendwie abdrückt, ne? Das war das eine. Und auch gegen Messi, wo er die rechte Hand dort so noch hochreißt und auch extrem stabil bleibt und die Aktion auch bis zum Ende durchführt.
Auch sehr definitiv gut gefallen. Also da bin ich mal gespannt, wie lange der noch in Zagreb spielt. Ich glaube nicht lange.
Ich denke auch, bestes Torwartalter, 27, hat jetzt auch schon, glaube ich, zwei Saisons in der Champions League gespielt, weil es sein zweites großes Turnier, hat letztes Jahr auch in der Euro mitgespielt. Also da erwarte ich mir auch einiges, dass da vielleicht mal ein Größerer auf einmal zuschnappt.
Ja, genau. Ich meinte den Elfer gegen den Neuner. Ich weiß gar nicht, wäre das von Japan, aber da sieht man, dass das ja so sehr lange einfach nach unten fliegt und die dann trotzdem hält. Also das sieht... Ja, weißt du, sieht einfach sehr, also der macht den Arm dann quasi noch so nach hinten und ja, also sieht einfach gut aus.
Ja, auf jeden Fall.
Hat man auch schon mal anders gesehen von Torhüter. Wobei man da beim Elfmeterschießen eigentlich auch nie irgendwie einen großen Vorwurf machen kann. Da bist du ja schon sehr im Nachteil als Torhüter.
Stimmt, aber wenn wir jetzt mal schauen, also ich habe jetzt so eine ganz gute Statistik dort mal gelesen, wie quasi die Verteidigungsrate bei Elfmetern ist im Vergleich zu den letzten 20 Jahren. Also wir haben jetzt eben bei der WM 2002 in Japan und Südkorea, da wurden von 161 Elfmetern 12 verwandelt, also 7,5% wurden da gehalten.
Dann bei der 161, WM, das sind aber viele, oder?
Genau, das waren, genau, 2014 gab es die meisten, das waren 171. Da wurden ebenfalls 12 gehalten, waren 7% Verteidigungsrate. Also nochmal kurz Vollständigkeit halber. Ne? 2002 haben wir 7,5%, 2006 haben wir 8,8%, ganz guter Wert. 2010 bisheriger Tiefstwert in dieser Phase mit 6,2 parierten Elfmeter, das waren 9 von 145.
Zählt Luis Suarez dazu 2010?
Ich hoffe. Ich glaube schon. Also dürfte schon sein, ja. Genau, dann 2014 eben die 7%, 2018 sind wir schon bei 13%, was dann interessanterweise genau, glaube ich, diese Phase war, als diese extrem strikte Linientechnologie da eingeführt wurde, dass die Torhüter mit mindestens einem Fuß auf der Linie bleiben müssen.
Ja.
Und jetzt bei dieser WM sind es 18,2% gewesen, glaube ich, noch vor diesem ganzen, vor der K.O.-Phase war es, glaube ich, noch, wenn ich mich recht entsinne. Genau, Stand 23.11. Ja. Also auch da hier, es ist jetzt quasi nicht komplett abnormal, dass jetzt viele Elfmeter gehalten wurden. Also jetzt, wenn ich da nur an Chesney denke oder auch Ochoa. Mit 18,2% ist das trotzdem schon ein Ausschlag, aber nicht extrem krass. Ne? Aber
naja, schon, also wenn man guckt,
auf jeden Fall schon interessant. Ne? Weil man immer sagt, der Keeper ist dann eher, genau, aber der Keeper ist ja meistens so im Nachteil, weil da irgendwie die mindestens ein Fuß irgendwie auf der Linie bleiben muss, aber anscheinend bringt es ja doch was für die Keeper.
Ja, irgendwie vielleicht mehr Ruhe halt, ne, in der Bewegung, dass du nicht vorher so schon vorspringst, wobei Bono hat ja gezeigt, dass man keine Ruhe in der Bewegung braucht, sondern einfach nur die Schützen einschüchtern muss, aber ja, also es scheint auf jeden Fall nicht so zu sein, als ob die Regelung den Torhütern groß schaden würde, dass man mit dem Fuß auf der Linie stehen bleibt.
Ja, also es ist nur interessant, weil es ja immer wieder heißt, Keeper sind ja so extrem in der, also quasi im, wie sagt man, okay, im Hintertreffen so oder ne, in der, ein kleines Handicap, aber anscheinend ja nicht. Also,
ja, ich habe das ja gerade gar nicht, also grundsätzlich auf die Regel bezogen, sondern einfach auf die Situation. Also ich meine, das muss ja nun wirklich noch zu erwarten sein, dass ein Elfmeter leichter zu verhandeln als zu halten ist.
Definitiv, ja. Aber vielleicht kann es ja auch sein, es gilt immer um viel, viel mehr, der Druck ist immer größer oder so, kann ja auch sein, ne?
Aber vielleicht müssen sich da die modernen Spieler, also ich will jetzt hier keine Effenberg-Diskussion aufmachen, aber vielleicht müssen sich da die Spieler auch an ihre eigene Nase fassen. Also ich meine, wenn die Torhüter sich so verbessert haben, dann muss ja auf der anderen Seite auch irgendwas falsch gelaufen sein, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, oder halt, also ich breche da erstmal immer die Lanze für den Torhüter und sein Torwarttrainer-Team. Kann auch sein, ja, eben ne, mit mehr Videomaterial, was man da einfach zur Verfügung hat, mit besserem Scouting, dass man eben genau weiß, okay, wenn jetzt weiß ich nicht, Spieler X, da diesen Anlauf oder jenen Anlauf wählt, schießt er immer nach rechts. Oder wenn er da verzögert, schießt er immer nach links oder so.
Das kann natürlich auch sein. Und wir haben gelernt, dass selbst 1000 Elfmeter zu trainieren nichts bringt. Ne? Das hat nämlich Luis Enrique ja seiner Mannschaft aufgetragen, dass jeder Spieler bis zur WM 1000 Elfmeter geschossen haben soll. Nach jedem Clubtraining, nach jedem Training der Spanier. Das hat er auch irgendwie 2-3 Mal in Pressekonferenzen schon weit vor der WM erzählt. Mhm. Und wird ihm jetzt natürlich in Spanien genüsslich unter die Nase gerieben.
Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. Also ist natürlich dann einfach.
Ja, würde ich mich auch daran beteiligen, wenn ich Spanier wäre.
Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass in Spanien jetzt speziell Andalusien extrem viele Jubelstürme da ausgebrochen sind, weil eben aufgrund der Nähe zu Marokko, ne? Dass quasi ganz Südspanien jetzt irgendwie ein marokkanischer Fußballstimmung da irgendwie ist.
Ja, in Barcelona wurde ja irgendwie an dem Brunnen gefeiert, wo auch sonst die Barca-Fans die großen Titel feiern. Ja, also in Deutschland gab es ja auch Autokorsos, in Bielefeld, in Berlin, in Düsseldorf, wo es jeweils relativ große marokkanische Communities gibt. Ich glaube auch in Frankfurt hat man es auch gefeiert. Also mal gucken, ob es noch weitergeht. Jetzt, wo die Deutschen nicht jubeln können, wo keine Griechen dabei sind, wo die Italiener nicht mitspielen und die Türken, die alle gerne Autokorsos machen, dann müssen wir uns auf die Marokkaner verlassen, dass hier ein bisschen Stimmung im Land ist.
Dann hoffen wir mal das Beste für Marokko und dass auch die Autos vollgetankt sind, dass der Corso, sofern es ja geben sollte, nach dem Portugal-Spiel möglichst lang und breit ausfällt.
Ja, definitiv.
In diesem Sinne, ja, Till, schön, dass du hier gewesen bist, dass du dir die Zeit wieder genommen hast und mit mir hier ein bisschen über Torhüter gequatscht hast. War auf jeden Fall cool. Vielen Dank erstmal.
Ja, hat mir auch total Spaß gemacht. Dir auch, vielen Dank.
Immer wieder gern natürlich. Und noch zwei organisatorische Sachen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Sonntag wird es dann im Laufe des Vormittags, Mittag, haltet da Augen und Ohren gerne offen, wird es dann auf jeden Fall auch die Analysen zum Viertelfinale geben, zu den ganzen Viertelfinalspielen, die dann jetzt ab Freitag beginnen werden. Und ja, wir hören uns dann Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.